Kurz vorm kleinen Jubiläum starten wir etwas verspätet in Ausgabe 19 von ABXO B-Side. Dafür hat sich das Warten aber gelohnt, können wir doch dank erster Informationen über die PlayStation 5 und ihren ersten potenziellen Launch-Titel sprechen. Demon's Souls. Außerdem sprechen wir über den von Blizzard aufgrund seiner Solidaritätsbekundung gegenüber den Hongkong-Protestanten abgewürgten Hearthstone-Profi, über Abo-Modelle und Lootbox-Gelumpe. Zu guter Letzt kommen natürlich auch die Spiele nicht zu kurz. Mit The Last of Us 2, Untitled Goose Game, Sky und Sayonara Wild Hearts kann sich unser Line-Up auch wirklich sehen lassen. Ghost Recon Breakpoint verschweige ich aus Gründen mal, weil's scheiße ist. Jetzt aber viel Spaß mit ABXO B-Side Nummer 19. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe ABXO B-Side. Wieder mit mir am Start ist der wunderbare, gut gelaunte, bestaufgelegte Ilias Alaoui.
Hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörer da draußen. Wie geht es euch? Wie geht es dir, Sebastian?
Mir geht es sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Hey, warum lachst du? Es ist wirklich so. Mir geht's gut. Ich bin gut drauf. Mhm. Ich hab Bock. Wir sind ein bisschen später als üblich. Muss man ja mal ehrlich zugeben, es ist Dienstagabend und wir nehmen erst unseren Podcast auf, der eigentlich schon am vergangenen Sonntag hätte laufen müssen. Wir hatten, sagen wir mal, leichte technische Probleme, aber auch von meiner Seite aus leider ein paar Terminfindungsschwierigkeiten. Nun, aber wir haben es ja geschafft. Jetzt sind wir da und wie üblich wollen wir über wunderbare News aus der Branche reden, aber auch über die Spiele, die wir gespielt haben. Mhm. Außerdem etwas hinzuzufügen?
Nee, absolut nicht. Es ist tatsächlich schon fast ein kleiner Vorteil, dass wir so spät dran sind, denn wir können jetzt richtig heiß aus dem Ofen uns die News rausholen und sie warm den lieben Zuhörern aufbereiten. Und zwar ganz groß zum Beispiel PlayStation 5. Da können wir direkt mit loslegen, wenn du Bock drauf hast.
Exklusiven Infos, die nur wir haben.
Exklusiv will ich das jetzt nicht nennen, aber relativ zeitnah können wir das hier im Podcast verwursten. Danach können wir noch ein bisschen über die Spiele sprechen, mit denen wir uns so in den letzten Tagen und Wochen beschäftigt haben. Aber PlayStation 5, das ist so das heiße neue Ding und soll jetzt bald kommen. Und zwar im Winter oder im Weihnachtsgeschäft 2020.
What? Ja, war ja vorher schon gerüchteweise unterwegs, dieser Termin, ne? Mhm. Wurde ja schon so, ich rechne damit oder habe damit schon länger gerechnet tatsächlich.
Naja, und vor allem ist das halt auch der gleiche Termin, den gerade die Xbox oder beziehungsweise die neue Xbox groß auf der Brust stehen hat. Also PlayStation 5 und die neue Xbox Scarlett oder wie sie dann auch heißen wird, werden beide im Weihnachtsgeschäft 2020 dann auf uns einprasseln. Ganz interessant, weil die PlayStation 4 und Xbox One, glaube ich, auch relativ zeitnah damals erschienen sind, wenn ich mich nicht irre.
Das waren, glaube ich, weiß ich nicht, waren das überhaupt ein paar Wochen oder sowas versetzt? Irgendwie sowas, ne? Mhm. Ich glaube, so im Rahmen von einem Monat oder so kamen die dann ein bisschen zeitversetzt, stimmt, ja. Da wird also wieder das Gerangel groß sein, ich bin gespannt.
Was hast du dir damals geholt, Xbox oder PlayStation?
Zum Start eine PlayStation 4 und dann erst später eine Xbox. Mhm. Du?
Ich habe mir sehr lange Zeit gar nichts von beiden geholt, weil ich glaube noch sowohl die Xbox 360 als auch PS3 noch relativ gut unterstützt wurden. Und irgendwann später, ich glaube im nächsten Jahr war das dann, habe ich mir die PS4 geholt, weil sie halt auch spottbillig war. Ich habe sie, glaube ich, für 299 Euro damals geschossen.
Hm, okay, nicht schlecht, ja. Naja, das war meine erste Konsolengeneration, bei der ich so direkt Early Adopter war. Weiß nicht, einfach nur schon alleine wegen Arbeit habe ich mir das irgendwie so schön geredet, dass ich dann direkt eine PlayStation brauche oder zumindest eine der beiden Konsolen.
Ja.
Ja.
Ich erinnere mich aber auch, dass das so ein bisschen gedauert hat, bis die PlayStation 4 so richtig so ins Rollen gegangen ist oder gekommen ist mit ihrem Software-Line-Up. Ich weiß, dass ich zum Beispiel zum Start mir die Diablo Collection da geholt habe oder beziehungsweise Diablo 3 mit den ganzen DLCs noch dazu, mit der, wie heißt das nochmal, Reaper of Souls hieß das damals, glaube ich.
Aber als du dir die Konsole geholt hast.
Genau.
Meinst du? Ja, ja. Ja, ja, weil beim Anfang sah das noch anders aus.
Ja, ja. Da gab es Assassin's Creed, Black Flag, glaube ich.
Ah, ja.
Und Killzone und Resogun gab es damals auch, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe.
Genau, das habe ich rauf und runter gespielt.
Genau, wir können ja mal ein bisschen, bevor wir zu lange über die alten Konsolen reden, mal über die Fakten reden, die jetzt Sony gegenüber Wired auf den Tisch gelegt hat. Mit denen haben sie ja schon mal kooperiert, als sie so die ersten Infos durchhaben sickern lassen, sowas wie Raytracing. Genau, und jetzt haben sie ein bisschen mehr noch erzählt, abgesehen vom groben Release-Fenster. Fand ich vor allen Dingen am allerinteressantesten, dass sie so ein bisschen über den Controller geredet haben. Weil der so hier und da ein paar neue Spielereien haben wird. Und zwar wird da von Adaptive Triggers gesprochen in dem Artikel.
Ja.
Ja, der was halt einfach nur Tasten sind, die halt einen gewissen Widerstand entwickeln. Also wenn, muss man sich vorstellen, wenn man einen Abzug von einer Waffe quasi im Spiel betätigt, dann soll die die Schultertaste am Controller halt auch so einen gewissen Widerstand haben. Und die sollen ja dann auch separat angesteuert werden, was so die Rumble-Features anbelangt. Dass du halt auch wirklich das Gefühl hast, okay, da hat sich jetzt gerade ein Schuss gelöst. Oder keine Ahnung, wenn deine Spielfigur auf dem Trampolin hüpft, dass du auch so ein Gefühl hast, als würde irgendetwas bouncen in, also springen, oh Gott, bouncen. Springen ist schon richtig, oder?
Ja.
Wir wollen ja vom Denglisch weg. Das finde ich ist halt so, sind halt interessante Features, die hier und da noch mal so ein paar nette Spielereien irgendwie reinbringen. Ist jetzt natürlich auch nichts super krass Weltbewegendes. Aber ich finde, das sind so Feinheiten, die, ja, die man sich halt wünscht, wo man vielleicht selber gar nicht so drüber nachgedacht hatte, die ich aber für die nächste Generation auf jeden Fall dankend entgegennehme.
Ich fand vor allem auch die Beschreibung ganz cool, die der Wired-Redakteur da geäußert hat. Und zwar hat er das, glaube ich, einen Prototypen gespielt und das anhand einer PSVR-Demo von Astrobot. Also er hat den Prototypen der PS5, des PS5-Controllers gehabt und darauf Astrobot gespielt. Und da hieß es auch, dass du, wenn du auf Eis bist zum Beispiel, dass der Widerstand für deine Schultertasten halt super gering ist. Also dass du halt wirklich auf das Gefühl hast, dass du gerade also auf Eis läufst, wenn du.
Ich glaube, da ging es um die Thumbsticks, ne? Also um die Analogsticks, nicht um die Schultertasten.
Ach, wirklich?
Also wenn du nach vorne drückst, genau, dass da so ein bisschen Widerstand ist, bis der Charakter dann auch laufen kann.
Okay, das macht mehr Sinn, aber das finde ich ganz cool, dass man das halt auch wirklich eins zu eins dann auf den Controller überträgt. Ist jetzt nichts Weltbewegendes und nichts, was Videospiele an sich neu erfinden. Aber finde ich doch ganz interessant und freue mich ein bisschen drauf, das so selber in voller Gänze auszuprobieren.
Ja, zudem halt auch, glaube ich, hier und da ein paar nette Spielereien halt einfach stattfinden können, auf die ich einfach Bock habe. Ja. Also selbst wenn es jetzt nichts Weltbewegendes ist, kann es halt so gerade bei der Immersion halt total helfen. Also da habe ich Bock drauf. Und noch eine Info, die ich ganz interessant fand. Sony hat das erste Studio bekannt gegeben, die jetzt schon explizit an PS5-Titeln arbeiten oder an einem Titel arbeiten. Und zwar Bluepoint Games, die das Shadow of the Colossus Remake gemacht haben, das ich fantastisch fand. Und ja, außer dass es was Großes werden soll, haben sie nicht viel mehr gesagt. Aber
was wäre denn so dein Tipp oder dein Wunsch?
Ich habe witzigerweise letztens an Bluepoint Games gedacht und es kursieren ja so Gerüchte über Demon's Souls, einen Demon's Souls Remaster, und das wäre so mein Tipp gewesen. Ich finde auch so von der Stimmung passt das ungefähr auf das, was sie schon bei Shadow of the Colossus gemacht haben, so rein grafisch und von der Präsentation her. Irgendwie könnte es passen, aber ist jetzt ein Wild Guess. Würde aber natürlich Sinn machen, weil ist halt Sony exklusiv, Bluepoint entwickelt für die PS4, anscheinend ja exklusiv, wenn sie mit Sony da im Gespräch sind.
Ja.
Deshalb könnte das vielleicht durchaus sein. Hattest du einen anderen Tipp, oder?
Jetzt müsste ich tatsächlich noch mal suchen. Wie heißt denn dieses dumme Sci-Fi-Rennspiel noch mal von denen?
Du meinst F-Zero?
Nein, nicht F-Zero.
Weil das nennen sie halt hier so aus dem Gag. Deshalb bin ich gerade so
Nee, das habe ich woanders.
Ach, Wipeout?
Ja, Wipeout, dankeschön. Das habe ich auch noch irgendwo gelesen, dass anscheinend da auch eventuell, beziehungsweise, naja, wenn es keine Gerüchte sind, dann sind es zumindest Wünsche, die geäußert werden. Aber das wäre auch ein kleiner Downer für mich. Also wenn die da an irgendwie einem Wipeout oder so arbeiten, was auch ein bisschen Sinn machen würde vielleicht, weil du da ein neues Rennspiel hast und zum Start einer neuen Konsole willst du ja möglichst viele Genres abdecken. Aber Bluepoint, wenn die kein Demon's Souls machen, dann ist, glaube ich, schon, da sind, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viele einfach enttäuscht.
Stimmt schon, ja. Also ich würde zu wünschen. Ich hab da Bock drauf. Ich weiß nicht, die weiteren Informationen, da sind noch so ein paar Kleinigkeiten, dass jetzt die Controller USB-C-Kabel benutzen, bla bla bla. Ich finde das aber relativ klein und wüsste jetzt nicht, ob da noch irgendwas ist, was wirklich wichtig ist zu besprechen. Hast du noch was?
Nee, das Wichtigste ist, dass es 2020 rauskommen wird an Weihnachten oder zum Weihnachtsgeschäft und dass der Controller irgendwie ganz cool sein soll, aber mehr wissen wir auch nicht. Soll halt USB-C, ist auch ganz nett. Aber im Großen und Ganzen soll es das erste Mal gewesen sein, was die PlayStation 5 angeht. Finde ich auch interessant, dass sie die PlayStation 5 nennen. Und nicht irgendwie wie damals die Xbox mit Xbox One X oder Xbox One oder mit irgendwelchen anderen Begrifflichkeiten da um sich werfen.
Obwohl das Sony ja immer relativ straightforward war. Boah. Die haben ja bis jetzt eigentlich nur die Hauptkonsolen immer durchnummeriert und wenn dann die Handhelds irgendwie anders genannt. Ja. Deshalb mich jetzt überrascht, wenn das anders gehießen hätte.
Ja.
Aber ja. Alright.
Dann lass uns doch weitermachen mit der nächsten News, die leider nicht so erfreulich ist. Und zwar geht es um Hearthstone, ein Spiel, das hier eigentlich so gut wie nie präsent war bei ABXO B-Side. Und hier leider auch eine Nennung findet, die trauriger Natur ist, wie anfangs erwähnt. Und zwar hat der Sieger eines Hearthstone-Turniers, was denn?
Nee, ich freue mich, ich warte darauf, dass du den Namen aussprichst. Weil es nicht so einfach ist. Okay. Wolltest du drüber hinweggehen, oder? Du wolltest drüber hinweggehen.
Ja!
Aber du hast nachgefragt, also musste ich dir sagen, dass ich mich freue, dass du den Namen gleich aussprichst. Bitte.
Ja, okay. Chung Wai. Chung, Blitzchung mit Nickname Nguy. N-G-Y. Genau. Das ist ein Pro-Hearthstone-Spieler und zwar hat der ein offizielles Blizzard-Turnier gewonnen zu Hearthstone und hat auch ein Preisgeld dafür bekommen und alles Mögliche und hat sich am Ende, also nach dem Match, in einem Post-Match-Interview nochmal zu den Protesten in Hongkong geäußert. Und das hat dann nochmal Blizzard dazu gebracht, dass sie ihm den Titel aberkannt haben und auch gleichzeitig das Preisgeld ihn aberkannt haben. Das bedeutet, dass der ja dann komplett raus war, weil er halt letzten Endes einfach Solidarität zu dem Protest nochmal geäußert hat, was tatsächlich echt ein bisschen schade ist, weil das sich so ein bisschen auch komplett durchzieht, wenn wir uns die NBA anschauen. Da hat auch, da haben die Kollegen von Deadspin einen super interessanten Artikel geschrieben, dass sich auch ein Clubbesitzer, ich glaube von den Rockets war das, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das war der Club.
Genau, doch. Ja.
Dass er auch über Twitter Solidarität bekundet hat, was die Proteste in Hongkong gerade angeht. Und die NBA ist gerade auch sehr groß, was das Expandieren in Asien angeht. Und die waren da auch sehr, sehr schnell wieder dran und haben hinter den Kulissen dem guten Kollegen nochmal gesagt, dass er möglichst diesen Tweet löschen soll und diese Solidaritätsbekundung auch schnell aus der Welt geschafft haben, was super schade ist, um das ganz kurz umzuschreiben, dass Proteste gerade in Hongkong stattfinden, hat den einfachen Grund, weil Leute für ihre Menschenrechte gerade protestieren und kämpfen.
Ja, das ist halt so, ne? Also du hast auf der einen Seite so diese chinesische Regierung, die halt so sehr unterdrückend agiert und wo jetzt ja dann auch zumindest so ein bisschen sich ja aufgebäumt wird und gegen angegangen wird. Was einfach, glaube ich, für die Bewohner Chinas halt eine gute Sache ist. Aber dann hast du, das sieht man halt so krass bei sowohl Blizzard als auch bei der NBA, da sind halt wirtschaftliche Interessen dabei und die wollen sie halt schützen, weil China einfach ein riesengroßer Markt geworden ist. Sei es halt für E-Sports und Spiele, aber auch sowas wie an den Kinokassen, sowas wie in World of Warcraft hat halt der Film, der ja an sich im Großteil der Welt gefloppt ist, hat halt total Erfolge in China gefeiert. Und sowas will sich halt Blizzard einfach nicht abgraben. Also rein von dieser logischen Warte aus kann man es vielleicht irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber jeder sollte doch wissen, dass wenn man so etwas macht, dass es halt einen fetten Shitstorm gibt. Und das absolut zu Recht. Also es ist halt einfach, ja, ich glaube, so jemandem halt, ja.
Ich glaube schon, dass sowohl Blizzard als auch die NBA weiß, dass das einen Shitstorm gibt, aber ich glaube, das ist denen so scheißegal, Alter.
Du hast wahrscheinlich recht, ja.
Das ist denen so egal, wenn sie die Summen sehen, die sie da irgendwie nochmal abgreifen können. Also allein was, wie groß und was für eine riesen Zielgruppe sie einfach mit dem chinesischen Markt haben. Alter Schwede, ich glaube, das ist denen völlig Wuppe. Das ist aber halt leider auch. Es ist leider, deswegen meinte ich.
Ist ein Dickmove, ist halt scheiße.
Ja, deswegen meinte ich, es ist nachvollziehbar und das macht es nur noch trauriger. Dass man genau weiß, dass die großen Wirtschaftsmächte, die es auf der Welt gibt, dass sie alles in der Hand haben und dass halt große Unternehmen wie die fucking NBA oder halt auch eben Blizzard, die halt einfach mal mit die größten Player sind, die Videospielindustrie hat, dass sie da einfach kuschen und der Menschlichkeit irgendwie absagen, um halt finanziellen Profit zu ziehen. Das ist so die unterste Schublade, die es gibt. Und deswegen bleibt solchen Leuten wie uns einfach nichts anderes übrig, als sowas immer wieder zu nennen, zu besprechen, auch wenn wir nichts Großartiges unternehmen können, aber sowas immer wieder ins Scheinwerferlicht rücken, das hoffentlich nicht so gut aussieht, um den Leuten einfach klarzumachen, dass das einfach die mieseste Praktik ist, die man machen kann, wenn man so eine Art von Power hat, wie halt große Unternehmen sie haben. Und es wäre einfach schön, so ein Statement einfach rauszuhauen, gerade vom Blizzard, und dann nochmal Stellung zu beziehen, aber dann bringen sie halt so einen super lamen Satz wie: natürlich stehen wir zu den Solidaritätsbekundungen, aber das hat nichts mit dem Turnier zu tun, beziehungsweise wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal?
Was denn? Ich wollte dir gerade helfen, aber du willst nicht.
Nein. Moment. Sie verstoßen gegen die Turnierregeln, meine Güte.
Genau das wollte ich auch sagen, Digga. Was ist los mit dir? Oh Mann. Na gut, mach weiter, ich trinke
was. Nee, jetzt trinke ich auch was. Aber ja, dass das einfach ein bisschen schade ist und dass die Turnierregeln auch genauso ausgelegt sind, dass du im Grunde halt nichts Großartiges zu äußern kannst, dass auch diese ganze Diskussion rund um Politik in Videospielen, dass da halt super viele Entwickler und Publisher einfach da immer den kurzen ziehen, beziehungsweise sich so in Stellung bringen, dass halt ja nichts Falsches gesagt werden kann. Ist einfach lame und antiquiert und gehört nicht mehr ins Jahr 2019 oder bald 2020. Das ist einfach Quatsch.
Ja, solange wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, ist das den meisten aber scheißegal. Aber genau, was du gesagt hast, halt solange. Also klar kann keine einzelne Person daran irgendwas rütteln, aber ich finde halt, man sollte einfach Stunk machen, wenn man Stunk machen kann. Und in dem Fall, ist das, finde ich, aufs Übelste zu verurteilen, was Blizzard da gemacht hat.
Ja.
Um das vielleicht abzuschließen. Von einer weniger schönen Nachricht zu einer, für mich zumindest, ganz angenehmen Nachricht. Und zwar, es tut sich ja generell so ein bisschen was auf dem Abo-Markt, was so Videospiele anbelangt. Wir hatten ja letztes Mal über Apple Arcade gesprochen. Wir haben den Xbox Game Pass. Es gibt noch ganz viele andere Sachen von EA und Ubisoft, pipapo. Jetzt hat sich was bei PlayStation Now getan. Das ist ja ursprünglich der Streaming-Service von Sony PlayStation gewesen, wo sie so ganz viele PlayStation 3, PlayStation 2 Spiele angeboten haben. Das aber für relativ teuer Geld. Und da ist jetzt passiert, dass es eine Preisreduktion gibt. Das Ganze kostet nur noch 10 Euro, was ich für einen ganz anständigen Preis finde, was ja so auch im Rahmen der üblichen Streaming-Plattform, auch so im Filmbereich zum Beispiel, sich bewegt. Und was auch noch dazu gekommen ist, ist, dass das ganze Spielesortiment ein bisschen abgedatet wurde und dass jetzt auch so größere PlayStation 4-Schlager ihren Weg auf die Plattform gefunden haben. Jetzt finden wir da zum Beispiel Uncharted 4, God of War und Infamous Second Son. Und GTA 5 wurde da auch noch genannt, ist jetzt kein PlayStation-exklusiver Titel. Die gibt's aber jetzt alle bei PlayStation Now. Und das ist der besondere Umstand dabei ist halt, dass PlayStation Now ja auch auf dem PC funktioniert und dass deshalb auch PC-Nutzer so ein PlayStation-Exklusivspiel wie God of War auf ihrem Rechner spielen können. Mhm. Was halt ziemlich abgefahren ist. Was man vor ein paar Jahren einfach eigentlich nicht hätte glauben können.
Ja.
Aber mittlerweile schon so ein bisschen, ja, stattfindet.
Es gibt da natürlich schon noch so ein paar Kompromisse, die man eingehen muss. In God of War wird man nicht in 4K nativ spielen können, sondern schon streamen, und da wird nichts an die Qualität drankommen, die du auf der PS4, glaube ich, hast, und da wirst du halt die Fragmente sehen. Aber wie du schon gesagt hast, also allein die Tatsache, dass du halt trotzdem PS4-Spiele wie halt ein God of War oder ein Uncharted über deinen PC oder vielleicht später dann auch über Android spielen kannst, das ist ziemlich abgefahren und sehr, sehr interessant, wenn man sich dann die komplette Strategie sich von den jeweiligen Konsolenherstellern anguckt, weil sich Sony damit ja schon eher an Richtung Microsoft orientiert, die ja auch mit ihrem Game Pass relativ offen sind und da auch sehr progressiv damit umgehen. Das bedeutet, dass der Game Pass sowohl auf dem PC nativ funktioniert als auch auf der Konsole, wobei es da nochmal Unterschiede gibt, was so das Spiele-Line-Up angeht. Aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass super viele Leute in Richtung Streaming investieren und nicht nur Konsolenhersteller oder die klassischen Konsolenhersteller, sondern auch, wenn du dir jetzt den Mobile-Markt anguckst, wo wir auch jetzt relativ wenig die letzten Wochen, glaube ich, drüber gesprochen haben. Aber da hat sich ja in den letzten...
Außer Apple Arcade.
Genau, und Google Play Pass ist ja auch nochmal im Zuge dessen rausgekommen. Super, super spannend und interessant. Vor allem, wenn dadurch halt Spiele oder Projekte entstehen, die es so nicht gegeben hätte. Also Apple Arcade ist auch ein interessantes Fallbeispiel einfach, dass da Entwickler eingekauft werden und denen einfach ein bestimmtes Budget gegeben wird und gesagt wird, ey Leute, macht euer Spiel oder macht euer Traumspiel und wir veröffentlichen es im Rahmen von Apple Arcade. Und auf dem Smartphone-Markt gibt es das dann nirgendwo anders, aber auf den Konsolen könnt ihr das oder auf dem PC könnt ihr es weiterverkaufen. Und das finde ich super interessant und das ist eigentlich eine absolute Win-Win-Situation für Entwickler auf dem Papier. Ich weiß nicht, wie die genauen Verträge aussehen und ob es doch nicht vielleicht shady ist oder nicht, aber gerade deutet alles darauf hin, dass das echt ein, ja, zu sehr, sehr interessanten Projekten führt. Und wenn ich mir die ersten Spiele ansehe und ich habe mir ein paar Spiele angeguckt, alter Schwede, da sind ein paar richtig, richtig schöne Sachen mit dabei. Gestern, aus dem Nichts, ist das neue Spiel von Amanita Games rausgekommen, das auch unheimlich schön aussieht. Und das im Rahmen von Apple Arcade. Und wenn das jetzt, sie versprechen ja, dass in den nächsten Wochen und Monaten immer weiter neuer Shit kommt, und das für 5 Euro im Monat, Alter, ey, ich bin da dabei.
Sag nochmal, Amanita Design, das sind ja die Samorost gemacht haben oder Botanicula.
Genau, ne? Machinarium haben sie auch gemacht.
Machinarium, genau. Und wie heißt das neue Spiel?
Oh, da, Moment.
Achso, oh, ich wollte dich jetzt nicht auflaufen lassen, aber mich hat es persönlich selber interessiert.
Nee, alles gut, das hätte ich auch raussuchen.
Pilgrims,
ja. Und das hatte so einen sehr einzigartigen Stil, so einen Stil der alten Kinderbücher schon fast, aber auch sehr nitty-gritty, ein bisschen düster auch, hat mich so ein bisschen an Over the Garden Wall erinnert, falls man das kennt.
Ja, stimmt, ja.
Und das mag ich echt gerne, also den Style finde ich super und wenn solche Sachen, also das mochte ich ja damals auch mit dem, oder das habe ich damals auch mit dem Epic Game Store gemeint, dass sie sich gerade so eine Art von Spiele-Line-Up kuratieren, der halt so seine eigene Farbe mitbringt. Und genau das erkenne ich gerade bei Apple, nur dass sie das halt für Smartphone-Spiele machen. Und das finde ich cool. Vor allem, wenn du halt einfach einen relativ humanen Preis, wie ich finde, auch 5 Euro zahlst und da halt Zugang zu echt lukrativen, interessanten Spielen bekommst. Finde ich cool. Bin sehr, sehr gespannt, wie das bei den Konsolen dann später aussehen wird.
Auf jeden Fall. Also ich finde es eine super spannende Entwicklung. Bei Google Play Pass will ich nur einmal kurz hinzufügen, da gibt es ja derzeit keine Eigenentwicklung. Das sind ja wirklich nur Spiele, die sie sich jetzt in diesen Play Pass reingeholt haben, sind dafür aber auch 350 Spiele und auch wieder für 5 Euro. Ja. Aber genau, das wird sich, glaube ich, in beide Richtungen dann noch ein bisschen entwickeln. Wir haben am Montag bei Game2 einen Moontalk über so Abo-Modelle gemacht. Und da fand ich es ganz interessant zu sehen, wir haben relativ positiv über die Sachen geredet, weil ich es persönlich auch positiv empfinde, obwohl ich ja super gerne physikalische Datenträger bei mir im Regal stehen habe, habe ich ja vielleicht hier und da auch schon mal drüber geredet. Aber tatsächlich, zumindest in den Kommentaren, wenn wir das nur an den Kommentaren messen, gibt es relativ viele Gegenstimmen, was diese Abo-Modell-Sachen angeht. Das finde ich halt ganz interessant, weil ich dachte eigentlich, das wäre so ein Win-Win. Aber da gab es dann auch Stimmen wie, keine Ahnung, sie sind Casual-Spieler oder noch viel eher, es sind Leute, die vielleicht hauptsächlich ein Spiel spielen. Also wenn du sowas wie Destiny hast oder sowas, was du halt super lange spielen kannst. Wo dann Leute gesagt haben, naja, für mich lohnt sich das nicht, weil ich halt ein Spiel spiele. Wo ich mir dann wieder denke, naja gut, aber wenn du dir so ein langes Spiel holst, dann hast du theoretisch, sagen wir mal, es kostet 60 Euro, hast du trotzdem 6 Monate lang, könnte ich zum Beispiel PlayStation Now damit bezahlen. Und könnte dann das Spiel spielen. Und selbst das ist doch eigentlich schon mal ganz, weiß ich nicht. Also ich finde es schon ein sehr lockendes, verlockendes Angebot, weil du halt direkt so eine dicke Bibliothek hast. Ein Nachteil, den man dem noch so ein bisschen anhängen kann, ist halt, dass du die Spiele nicht besitzt in dem Sinne. Also ganz du kannst genau, sie, ja, ne, wenn du das Abo auflöst, hast du halt auch deine ganze Spielesammlung nicht mehr zur Verfügung. Aber ja, ist halt bei Netflix auch so, ich kann mich daran gewöhnen. So.
Ich finde auch, dass das Beispiel jetzt mit Destiny jetzt auch ein bisschen hinkt, weil Destiny kaufst du jetzt beispielsweise für 60 Euro oder ist ja auch stellenweise auch mittlerweile Free-to-Play, ich glaube bei Steam ist es zumindest so. Aber die machen es ja nicht einfach so, die verschenken es ja nicht einfach so. Du hast ja einen Service damit gekauft und dadurch bedeutet das auch, dass du dich committest, zukünftige Inhalte nochmal zu kaufen. Das bedeutet Expansions, mhm. die auch nicht mega günstig sind. Da kostet mal so ein Shadowkeep 40 Euro. Mhm. Und das kulminiert sich natürlich auch über die nächsten Monate und Jahre, vielleicht sogar, wenn das Spiel halt dementsprechend unterstützt wird und mehr Expansions dazukommen. Und da mhm. geht der Preis automatisch auch nach oben. Aber das bedeutet halt auch nicht, dass solche Spiele für dich wegfallen. Also wenn das für dich nicht lohnt, dann kauf's halt nicht. Also das ist halt so ganz, genau, ganz, ja, ja. das ganz typische Ding. Also wenn du halt eher Bock auf FIFA und Destiny hast, die Spiele verschwinden halt nicht. Die kannst du dir halt nach wie vor geben. Und für Leute, die halt, das ist halt eher ein Service für Casual-Spieler. Das, da sehe ich eher die Casual-Leute, wie halt auch Casual-Gucker, wie halt die Netflix-Abonnements mhm. sich zulegen und sich mhm. gerne mal eine Serie am Abend nach dem Feierabend anschauen. Und genau das sehe ich dann halt auch im Spielebereich. Und wenn dazu noch interessante und innovative Projekte bei rumkommen, mhm. da sehe ich halt kein großartiges Problem.
Genau, ich finde halt auch, das muss man sich halt vor Augen führen, auch wenn man sagt, okay, so das Abo-Modell, das könnte halt schon die Zukunft der Spielebranche sein oder zumindest die Zukunft mitbestimmen, heißt es ja nicht, dass die physikalischen Datenträger wegfallen oder dass es nicht auch trotzdem abseits davon noch digitale Spiele gibt, die du halt so kaufst. Ist ja im Filmbereich genauso. Du hast ja nicht einfach alles auf diesen verschiedenen Plattformen, sondern du hast nebenbei immer noch Blu-rays, die du dir im Elektronikmarkt kaufen kannst und das wird halt, glaube ich, deshalb nicht gleich mhm. aufhören. Also ich finde es auch spannend.
Frage ist halt nur, wie die Entwickler dann letzten Endes entlohnt werden. Bei Apple Arcade scheint es wohl ein offenes mhm. Geheimnis zu sein, dass sie halt ein Budget bekommen und dementsprechend mit diesem Budget haushalten. Bei Google Play mhm. wird das wohl so sein, dass halt wirklich nach Zeit abgerechnet wird. Mhm. Und das ist dann okay. wieder so ein Ding, dem ich halt echt kritisch gegenüberstehe. Das haben wir, glaube ich, hier auch schon das ein oder andere Mal schon erwähnt. Mhm.
Mhm. Aber auch bei Google Stadia, ne? Hatten wir das ja auch schon mhm. thematisiert.
Und das führt dann halt wieder dazu, dass halt so Spiele wie, ja, so ein Untitled Goose Game zum Beispiel, das wir später besprechen werden, das ist halt auch nur so 2-3 Stunden lang. Solche Spiele mhm. würden für so einen Service halt gar nicht erst in Frage kommen, weil diese Spiele halt für 2-3 Stunden halt auserzählt sind und kein Geld mehr einbringen und die Entwickler dann dementsprechend Projekte oder Spiele entwickeln, die halt einen möglichst viel oder möglichst lange an die Konsole oder ans Smartphone fesseln. Dadurch würden noch mhm. mehr Service Games entstehen, noch weniger Variation. Ja.
Nee, tatsächlich auch nicht. Was mich da dann halt wundert, ist, dass es trotzdem sehr viele, sag ich mal, kurzlebige Spiele halt im Google Play Pass gibt. Also da ist ja auch sowas wie ein Monument Valley oder sowas mit drin, was ja jetzt auch nicht ewige Stunden dauert. Aber irgendwie scheint es sich für die Entwickler dann vielleicht doch zu lohnen. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich finde, es ist nach Zeit abrechnen, finde ich auch irgendwie schwierig. Also im Spielesegment. Aber ich würde sagen, soweit soll es das zu den Abo-Modellen gewesen sein. Ich weiß nicht, wir sind ganz gut in der Zeit. Wollen wir noch über die Lootbox-Action sprechen oder wollen wir lieber zu den Spielen, die wir gespielt haben?
Du, wie du magst, wir können die Lootbox-Geschichte noch mal ganz kurz anreißen.
Ach ja, warum nicht? Wir sind gerade so im Lauf, oder? Mhm. Es hat sich so die vergangenen 2 Wochen so ein bisschen was getan, was dieses ganze Lootboxen oder die ganze Lootbox-Thematik anbelangt. Zum Beispiel hätten wir Rocket League. Rocket League hat die Lootboxen mittlerweile beziehungsweise entfernt sie im Dezember, Teil eines Updates wird das, wo die Lootboxen verschwinden, die man sich halt sonst durch Matches verdienen kann. Und stattdessen kommen Blaupausen ins Spiel. Blaupausen bedeutet einfach nur, dass du nach dem Spiel direkt siehst, was du bekommst. Also du hast nicht eine Truhe, die du dann wiederum für echt Geld öffnen musst, sondern bekommst eine Blaupause, auf der dann genau steht, was für ein optisches Update du für dein Auto da bekommst oder was auch immer du da letztendlich bekommst. Und du musst dann wiederum aber auch wieder über echt Geld diese Blaupause einlösen. Also das System bleibt das gleiche, nur halt dieser Random-Faktor wird entfernt, was ja gerade ein großer Teil von diesem ganzen Vorwurf ist, dass es halt so diese Glücksspiel-Thematik besitzt. Also da wird jetzt einfach ein bisschen expliziter gegen Lootboxen angegangen. Das zeigt so ein bisschen, finde ich zumindest, wie man das lösen kann, auf eine Art und Weise, die so recht fair ist. Ich mag sie immer noch nicht, aber sie ist recht fair. Was wiederum dann nicht so gut funktioniert hat, war das, was Valve zumindest in Frankreich gemacht hat. Da mussten sie nämlich auch an den Lootboxen schrauben und haben das kurzerhand so gemacht, dass du einen Scanner bekommst, womit du die Lootboxen scannen kannst und dann siehst, was in dieser Lootbox drin ist. Das Problem ist aber, dass diese Lootbox dann trotzdem eingelöst werden muss. Also du bekommst eine Lootbox und die wird gescannt und an deren Stelle tritt nichts, solange du denn diese Lootbox nicht eingelöst hast für Echtgeld. Also sprich, du bekommst irgendwas in diese Lootbox, was du eigentlich gar nicht brauchst oder worauf du keine Lust hast, musst aber trotzdem bezahlen, wenn du denn eine nächste Lootbox bekommen willst. Also irgendwie so ein System, das einem nicht wirklich was bringt und wo Valve einfach nur dieses Schlupfloch ausnutzt, sag ich mal, zu sagen, hey, wir sind ja transparent, im wahrsten Sinne des Wortes, aber letztendlich geben sie doch keine Möglichkeit. Also du musst das kaufen. Ein bisschen doof.
Ja, man muss dazu sagen, dass bei Rocket League, was die Lootboxen angeht, die beschränken sich halt hauptsächlich auf kosmetische Gegenstände. Hm. Aber das ist jetzt kein Geheimnis, dass gerade Spieler mega Bock haben, sich individuell anzupassen und sehr, sehr gerne dafür auch bezahlen. Und dass halt genau auch dieser Trieb ausgenutzt wird, um halt dann nochmal die extra Penunze zu ergattern.
Sehr schön gesagt, Penunze.
Aber ja, das macht's jetzt nicht großartig besser. Ich finde es ein bisschen schade, weil Rocket League halt damals so einen richtigen Rock'n'Roll-Charakter hatte. Es kam Free-to-Play damals raus, also nicht Free-to-Play im eigentlichen Sinne,
Plus, genau.
Sondern im PlayStation Plus, genau. Und dass sie dann so groß geworden sind, haben sie selber, glaube ich, nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das freut mich auch für die, weil das Spiel einfach Hammer ist. Es ist ein super geiles, interessantes Multiplayer-Ding. Aber ja, diese ganze Lootbox-Thematik oder Mechanik, das ist halt auch so ein, fühlt sich schon wieder mega veraltet an. Das ist so ein, vor 5 Jahren war das irgendwie cool und interessant. Aber mittlerweile ist das so negativ behaftet. Dieser Begriff ist schon so eklig oder hat schon so eine negative Konnotation im Kopf, dass das einfach nicht mehr, ja, ist nicht mehr zeitgemäß.
Ja, stimmt leider. Das zu Lootboxen, beziehungsweise damit kann man auch eigentlich gleich die Brücke schlagen zu den Spielen, die wir gespielt haben, weil ein Spiel, das auch in die Kritik geraten ist, nicht direkt wegen einer Lootbox-Mechanik, sondern viel eher wegen Mikrotransaktionen, ist nämlich Ghost Recon Breakpoint, das zufälligerweise ich gespielt habe. Und da war es so, man muss sagen, das ganze Spiel ist voll mit Mikrotransaktionen. Du kannst dir Währung kaufen, du kannst dir Waffen kaufen, du kannst dir allen möglichen Schnickschnack kaufen. Das Spiel weist dich auch immer wieder darauf hin, selbst wenn du in-game nur am Laden bist, also da, wo du dir auch wirklich nur innerhalb des Spiels Equipment kaufen kannst oder Fahrzeuge, selbst da gibt's einen Knopf, wo du dir die Spielwährung erkaufen kannst. Also selbst da weisen sie sich darauf hin, hey, du kannst doch auch dein Echtgeld in die Hand nehmen, mach das doch. Und das für ein Spiel, das halt in den verschiedenen Versionen, typisch Ubisoft-mäßig, gibt es da irgendwie 4 Varianten von, zwischen 60 bis 120, beziehungsweise wenn du die Collector's Edition kaufen willst, noch viel mehr, kostet, ist das halt einfach eine fucking Frechheit. Und dann kommt noch hinzu, dass sie direkt zum Start auch schon so Progress-Timesaver angeboten haben, also so Zeitsparmechaniken, die du dir dann kaufen kannst für Geld, wo du dann mehr Erfahrungspunkte bekommst oder, keine Ahnung was, schneller deine Waffen upgraden kannst. Und das haben sie jetzt mittlerweile entfernt, diese Zeitsparer. Und das mit der witzigen Argumentation, dass das ein Fehler gewesen wäre, das anzubieten direkt vom Start, weil das erst später wiederkommt, damit Leute, die später mit Ghost Recon Breakpoint anfangen, mit ihren Freunden halt aufschließen können, die das ja schon ganz lange spielen. Also sie haben es entfernt, um eigentlich das wahrscheinlich in einem Monat wieder reinzupatchen.
Aber ganz ehrlich, das finde ich schon wieder nicht so schlimm. Also ich find das okay, wenn man das Geld hat und Bock hat, das zu bezahlen, weil man, keine Ahnung, nicht die Zeit hat oder weil man, keine Ahnung, Familienvater ist und einfach schnell mit seinen Leuten zocken möchte und nicht so viel die Zeit investieren möchte, dann finde ich es nicht mal verwerflich, wenn man da jetzt noch mal das extra Geld reinwirft. Ich finde das nur problematisch und ein bisschen witzig sogar, weil es bei Assassin's Creed Odyssey, glaube ich, auch so war, dass sie da irgendwann mega den Shitstorm bekommen haben und das entfernt haben und später dann auch wieder eingepflegt haben. Ich finde es nur am Anfang komisch und nicht cool. Und wie sie schon richtig gesagt haben, ist einfach Quatsch gewesen, das direkt zu Beginn dann anzubieten. Aber wenn das Spiel jetzt, es ist ja auch eine Art Service-Game, so wie ich es zumindest verstanden habe, dass sie versuchen wollen, das über mehrere Jahre irgendwie online zu halten. Und wenn du da nach 2 Jahren irgendwie Bock hast, Ghost Recon zu spielen, weil dein Kumpel, der schon seit 2 Jahren spielt, dir sagt, ey, komm, spielen wir zusammen, aber du kommst einfach nicht hinterher und das Geld hast. I don't care. Aber wenn es halt dazu kommt, okay, ich bezahle halt geile Waffen für Geld für geile Waffen oder ich mach doppelt so viel Schaden, das ist dann nochmal was anderes.
Ja, ich finde es halt, ich finde eigentlich auch, also diese Zeitsparnummer finde ich jetzt persönlich auch nicht ganz super schlimm. Gibt es ja auch bei, keine Ahnung, selbst World of Warcraft oder sowas, kannst du dir auch sowas kaufen. Was ich halt einfach nur kacke finde, ist, wenn mir diese Mikrotransaktionen halt extrem ins Gesicht gedrückt werden. Mhm. Und das ist halt sowas, was mich stört und was mich halt auch aus dem Spiel reißt und was sich einfach nicht gehört, nicht für ein Vollpreisspiel. Ich finde, wenn man das schon implementiert und gerade so optische Dinge, ja, da bin ich mittlerweile echt relativ, sag ich mal, nachsichtig. Gerade wenn Spiele auf eine längere Laufzeit ausgerichtet sind, dann kann ich schon verstehen, dass die Entwickler hier und da sich noch ein bisschen was dazu verdienen wollen. Haben wir ja gerade bei Rocket League auch gesagt. Aber wie gesagt, halt nicht so ins Gesicht. Und das ist halt leider bei Ghost Recon Breakpoint mal wieder gar nicht. Oder, warte mal, Ghost Recon heißt es, glaube ich.
Ghost Recon.
Nicht Ghost Recon. Ja, ich sage immer Ghost Recon, weil irgendwie aus Gewohnheit. Aber es ist natürlich Recon. Ja, soll ich einfach mal weitermachen und schnell darüber über das Spiel rüberhuschen?
Ja, kannst du machen. Ich glaube, es ähnelt sehr stark Wildlands, was ja an sich ein mega erfolgreiches Spiel war.
Ja, das ist korrekt. Ich muss sagen, ich habe Wildlands nicht wirklich lange gespielt. Ich habe das einmal ganz kurz angespielt, als wir das in der Redaktion hatten und getestet haben. Mhm. Deshalb kann ich da jetzt nur aus Hörensagen und aus den Informationen, die ich mir zusammengesammelt habe, da wirklich ein richtiges Urteil zu fällen. Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass da diese Looter-Shooter-Mechaniken drauf gestülpt wurden. Dass du wirklich in jeder Basis, die du einnimmst und in jeder Mission, die du machst, auf der Karte so Kisten markiert bekommst. Und wenn du da dann halt hingehst, bekommst du neue Items, die dann, weiß ich nicht, grün, blau, lila, episch, rar, whatever sind, die dann, weiß ich nicht, plus 2 Schaden, plus 3 Schaden, plus 5 Abwehr haben. So, ich glaube, das ist so die größte Neuerung, die aber auch nicht so richtig aufgeht. Also du merkst so richtig, wie das so draufgepropft wurde, weil du A, zum Beispiel von dem reinen Progress her überhaupt gar keinen Spielraum hast. Weißt du, wenn du jetzt ein Rollenspiel hast und du gehst ans Ende oder in irgendein Dungeon, der relativ schwer und relativ spät ist, dann bekommst du ja Loot und Rüstung und whatever von diesem Stand. Also du bekommst Equipment, das halt relativ weit schon ist. Du wirst belohnt dafür, dass du einen schweren Gegner besiegt hast. Bei Breakpoint ist es überhaupt nicht so. Bei Breakpoint ist, glaube ich, im Hintergrund so ein Zufallsgenerator, der dir, egal wo du bist, egal was du machst, einfach so einen linearen Progress halt gibt. Sprich, ich habe relativ zu Beginn schwere Gegner besiegt bei Breakpoint, aber bekommen habe ich trotzdem ganz normale Ausrüstung, die vielleicht mal plus 1 bis plus 3 Verbesserungen mit sich gebracht hat. Also sprich, du wirst gar nicht so richtig motiviert und belohnt, halt über das klassische Spielen hinauszugehen, was für mich immer so ein bisschen den Reiz von so Loot-Mechaniken halt auch ausmacht, dass ich halt irgendwie, weiß ich nicht, selbst wenn ich besondere Sidequests mache, dass ich dann halt mit dem super krassen Breitschwert belohnt werde. Das ist hier einfach nicht so. Das ist hier einfach nur so eine Beiläufigkeit, die halt weiter diesen Progress voranbringt. Das ist schon mal schade. Aber auch, weil Ghost Recon halt im Kern ja so ein Stealth-Game ursprünglich zumindest war, das ist sicher halt schon auch noch irgendwie, es möchte das zumindest sein, und macht es deshalb zum Beispiel möglich, dass egal, was du für eine Waffe hast, Headshots tödlich sind. Mhm. Also die killen auch die schweren, sag ich mal, Gegner. Und das demotiviert dich halt wieder. Warum soll ich denn dann, keine Ahnung, kämpfen dafür, dass ich ein super krasses Scharfschützengewehr habe, wenn mein altes Scharfschützengewehr von vor 10 Stunden genauso gut den Job macht? Also, keine Ahnung, diese Mechanik greift einfach nicht so, wie sie vielleicht sollte. Obwohl es im Kern ja motiviert, dagegen kann ich mich auch nicht wehren, aber so richtig aufgehen tut es nicht. Und der Rest des Spiels ist in meinen Augen ziemlich belanglos. Also ich habe natürlich einen Großteil alleine spielen müssen, was für so ein Spiel unglücklich ist. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich habe auch mit meinen Kollegen so ein bisschen gespielt für einige Stunden. Und auch da wollte sich irgendwie so der richtig große Spaß nicht einstellen. Einfach weil das Spiel, abgesehen von der belanglosen Geschichte, die mich wirklich einen Scheiß interessiert, aber auch von der super belanglosen Open World, wo du so richtig das Gefühl hast, ey, die ist zwar ganz schick, so, die kann schöne Bilder dir auf dem Bildschirm malen, aber in dieser Spielwelt ist einfach nichts. Also selbst wenn du eine Siedlung findest, dann sind da NPCs, die an der Stelle stehen und ihre Arme auf- und abbewegen, so. Und das soll die lebendige Spielwelt sein. Das ist alles. Und du hast so copy-pastete Gegnerlager, sag ich mal, die immer und immer wieder vorkommen. Dann stehen zwei Leute an zwei Mopeds rum, da stehen zwei Leute an einem Jeep rum, einfach nur damit da irgendwas ist. Und das ist einfach, weiß ich nicht, wenn ich eine Open World mache und wenn ich sie auch so schick mache wie in Breakpoint, dann muss da aber halt auch was drin sein. Und ich finde, es wirkt einfach durch und durch lieblos, und unheimlich leblos und ich, keine Ahnung, ich bin froh, wenn der Test durch ist und ich die Scheiße nicht mehr spielen muss.
Es hört sich an wie so ein riesengroßer Mischmasch aus allen Mechaniken, die gerade irgendwie in sind. Du hast diese Loot-Faktoren drin, wo du halt +2 auf irgendwelche Fähigkeiten bekommst. Du hast deine Open World, du hast den Koop-Aspekt. Du hast irgendwie eine edgy Story, die halt irgendwelche Drogenkartelle oder, keine Ahnung, irgendwelche Spec-Ops-Missionen da noch.
Gut geraten, aber leider daneben.
Echt? Ja. Weil Wildlands da ganz groß mit Drogenkartellen und so hantiert hat.
Ja, diesmal haben sie halt so ein fiktives Setting, wo eigentlich irgendjemand so ein Paradies auf einer Insel schaffen wollte und dann kommt halt so eine militante Splittergruppe und macht alles kaputt und du musst die.
Ja, machen. Ist genauso scheiße.
Genauso bla. Ja. Korrekt, korrekt.
Und deswegen, I don't know, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass ein Nachfolger in so kurzer Zeit erscheint. Also ich erinnere mich noch richtig gut, dass Wildlands gar nicht mal so lang her ist. Es sind 2-3 Jahre, die sie insgesamt an dem Spiel entwickelt haben. Ich habe tatsächlich auch das Spiel ein bisschen angespielt bei einem Preview-Event, das ich vor 2-3 Wochen besuchen durfte. Und da habe ich ein bisschen mit dem UX-Director gesprochen. Der meinte auch, dass das in 2-3 Jahren dann fertig entwickelt wurde. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, krass, das ist für ein AAA-Spiel, ist das gar nicht mal so lange. Und ich war
vor allen Dingen so ein Open-World-Ding.
Ja, und da war ich auch so ein bisschen so okay. Das hat mich auch überhaupt nicht angesprochen, aber ich habe mir schon gedacht, dass das seine Zielgruppe finden wird. Und ich befürchte, dass auch hier Breakpoint auch gar nicht mal so unbeliebt sein wird bei den Leuten, die halt auf genau sowas stehen. Und das soll denen auch nicht madig gemacht werden. Aber ich finde das irgendwie komisch, wenn man sagt, dass man große Services etablieren möchte. Also Wildlands war ja auch so aufgebaut, dass das halt immer wieder befüttert wird. Aber nach 2 Jahren ist dann auch vorbei und hast halt nichts mehr von. Und da kommt halt das neue Spiel.
Ich find's halt vor allen Dingen deshalb schade, weil also ich habe jetzt die Serie Ghost Recon auch nie super oft gespielt, so immer mal angespielt, aber nicht ernsthaft verfolgt. Aber die hat halt nun mal ihre Ursprünge in so Stealth-Gameplay. Und ich mochte halt früher auch total gerne Rainbow Six oder sowas. Und in die Richtung ging's ja eigentlich. Und damit hat halt dieser neue Teil auch überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe auch Chris gefragt, der den Wildlands, den Vorgänger, gespielt hat. Und meinte da halt auch schon so, sag mal, das ist doch ursprünglich mal so Stealth-mäßig gewesen. Und du hattest verschiedene Möglichkeiten, wie du jetzt deine Missionen erfüllst und schleichen oder nicht schleichen und. Aber auch er meinte, schon da war es wohl relativ belanglos. Und bei Breakpoint ist es genauso belanglos. Das Einzige, was du machst, du hast so eine Drohne, die lässt sich in die Luft steigen, spähst einmal so das Lager aus, das du irgendwie angreifen musst, markierst Gegner. Und danach, ohne Mist, du kannst dich an eine Häuserecke stellen, den ersten kaputt schießen. Und der Rest der Gegnerschar, die wird genau diesen Gang oder den Weg entlang kommen, um die Häuserecke biegen und du machst sie kaputt. Also die KI ist super dumm und überhaupt nicht fordernd für so ein Strategiespiel. Du kannst zwar nicht, Strategieshooter, du kannst zwar nicht viel einstecken, aber ey, letztendlich, bis jetzt bin ich immer mit Rumballern durchgekommen und weiß ich nicht, es wirkt einfach nicht konsequent, es wirkt auch so ein bisschen lustlos entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass man das im Koop schon mit ein bisschen Spaß spielen kann, aber weiß nicht, dafür sind die Missionen auch zu gleichförmig, man erlebt zu wenig, die Fahrtwege und Flugwege sind mir zu lang und ich weiß nicht, greift alles nicht so ineinander.
Wenn ich es für mich beschreiben sollte, es hört sich an und es sieht halt auch so aus wie das langweiligste Spiel, das ich dieses Jahr gesehen habe.
Ja, ja. Also ich lasse normalerweise von langweiligen Spielen deshalb möchte ich jetzt gar nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ob es nicht noch vielleicht was anderes super Belangloses gab, aber ich muss auch sagen, so von der Optik, von der ganzen Attitüde bis zum Gameplay ist es einfach, ja, genau das.
Ja, dann kommen wir vom langweiligsten zum charmantesten Spiel des Jahres, zumindest für mich. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, das sich um eine Gans dreht. Untitled Goose Game ist das Spiel. Das hat wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer, jeder Einzelne hat das schon mal wahrscheinlich irgendwo, sei es auf Twitter, sei es auf 9gag, sei es auf Reddit, hat zumindest irgendein Bild von dieser Gans gesehen. Weil ich auch das Gefühl habe, dass das mittlerweile auch einfach omnipräsent ist. Dieses Spiel ist überall. Heute habe ich einen Clip von irgendeiner Nachrichtensendung aus den USA gesehen. Nee, aus Australien. Da sind die Entwickler Haushaus nämlich her. Wie sie interviewt werden und gefragt werden, dass sie damit gerechnet haben, dass das Spiel einfach ein fucking Weltphänomen ist. Weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, dass diese Gans mittlerweile in Bilder von anderen Spielen photoshoppt wird. Also siehst du sie vor dem Master Sword in Breath of the Wild oder wie sie gerade in Ghost of Tsushima irgendeinen Soldaten köpft. Das ist ganz, ganz weird und hat tatsächlich auch mit dem Fakt zu tun, dass du eine Gun spielst, die ein fucking Arschloch ist. Du spielst einfach eine fucking Arschloch-Guns in Untitled Goose Game und dein Ziel ist es, dass du den Bewohnern einer Kleinstadt einfach das Leben zur Hölle machst. Und das machst du wie folgt, indem du anfängst, also das Spiel fängt auch mega, mega herzallerliebst an und den ersten Befehl oder den ersten Prompt, so die erste Einblendung, die du im Spiel siehst, ist, drücke X, um zu schnattern. Und dann schnatterst du und es ist einfach so süß und es ist so dumm und es ist so ulkig. Und dann fängst du an und dann läufst du dann halt auch so mit deinen Watschepfoten und mit deinem Hinterteil, das so hin und her wackelt. Es ist einfach so, so lustig und sweet animiert. Und dann läufst du entlang und dann siehst du, dann kommst du zum ersten Bereich. Das Spiel ist so in kleine Bereiche unterteilt. Ich habe, glaube ich, insgesamt 4 bisher gesehen. Und der erste Bereich, da findest du so einen kleinen Bauern mit seinem kleinen Garten. So ein kleiner Hobbybauer ist das. Und dann bekommst du automatisch so einen kleinen Aufgabenkatalog, wie zum Beispiel, mache den Bauer nass. Oder decke oder mach ein Picknick. Und dann hast du nochmal so kleine Subziele, wie mache ein Picknick, bedeutet, lege ein Messer, ein Sandwich, ein Apfel und eine Tasse auf die Decke rechts. Da gehst du nach rechts, da siehst du eine Decke und dann musst du diese verschiedenen Zutaten finden oder die verschiedenen Gegenstände und musst sie auf die Decke packen. Und wenn du das geschafft hast, ist die Aufgabe quasi gelöst. Und um das so einfach wie nur möglich zu beschreiben oder zu vergleichen, du kannst dir im Grunde vorstellen, dass das Hitman ist, aber nur ohne Hitman und mit Guns. Du hast deine NPCs, die halt so einen geregelten Ablauf haben, dass sie versuchen, also der Bauer zum Beispiel, der versucht seine Karotten zu pflegen und geht dann zur Bank, um halt seine Mittagspause zu machen. Aber wenn er bemerkt, dass du irgendwas wegnimmst, dann ist das die erste Priorität, dass er diesen Gegenstand dir wegnimmt, dir hinterherjagt und versucht, diesen Gegenstand wieder zurückzubringen. Und du musst dann immer versuchen, diesen Bauern oder den jeweiligen NPC zu verarschen und zu gucken, okay, ich lock ihn erstmal hier hin, indem ich entweder schnatter oder irgendeinen Gegenstand nach vorne packe, um ihn dahin zu locken. Und wenn er da ist, kannst du halt deine jeweilige Aktion ausführen. Das beste Beispiel ist jetzt dieses Nassmachen. Da packst du zum Beispiel den Apfel, den er sich zum Mittag irgendwie gönnen möchte. Dann schnatterst du erst einmal, dass er auf dich aufmerksam wird, dann rennst du schnell zur Sprenkleranlage, legst den Apfel dahin, rennst dann schnell zum Ventil und sobald er den Apfel erreicht hat, drehst du das Ventil auf und er wird nass und die Aufgabe ist gelöst. Und das zieht sich halt durch das komplette Spiel. Du hast dann verschiedene Bereiche, du hast verschiedene NPCs, irgendwann findest du dann halt auch so ein kleines Restaurant und findest dann den Koch, den du das Leben zur Hölle machst, du findest die Bedienstete, die versucht einfach nur ihren Job zu machen, aber du sie sowas von nervst und da musst du halt einfach zusehen, dass du die verschiedenen Mechaniken lernst, die verschiedenen Animationen, wo sie besonders viel Wert drauf legen, eben ab und zu musst du auch mal, du hast bei so einem kleinen Kind zum Beispiel, hast auch so eine Animation, wo das Kind immer wieder auf seine Schuhe schaut. Und das ist quasi dein Indikator dafür, dass du halt irgendwas mit den Schuhen machst und dann fällt dir auf, wenn du genauer drauf guckst, dass er halt sehr präsente Schnürsenkel hat. Und eine Aufgabe ist in deinem Aufgabenkatalog, dass sich dieses Kind auf die Fresse legen muss und eine andere Brille anziehen muss. Also es ist halt auch ein Kind, das auf seine Brille angewiesen ist und ohne Brille kann's nicht sehen. Das bedeutet, dass du erst einmal versuchen muss, dich anzuschleichen, die Schnürsenkel aufzumachen, dann schnatterst du und er jagt dir hinterher und dann dadurch, dass die Schnürsenkel auf sind, fliegt er auf die Fresse, die Brille fliegt weg, er sucht nach seiner Brille, weil er blind ist quasi ohne Brille. Auf der anderen Seite, auf der anderen Straßenseite gibt es eine Brillenverkäuferin, ja, gibt es, dann klaust du dir eine Brille davon, legst ihn die Fake-Brille hin, er zieht die Brille an und die Aufgabe ist gelöst. Ich habe jetzt mega viel geredet, aber in einer Nussschale, es ist Hitman mit einer Arschlochgans und ich liebe es.
Ja, ich habe auch echt Bock, ich muss das definitiv nachholen, habe noch irgendwie keine Zeit gefunden, aber verfolgt das Spiel halt auch schon seit der ersten Ankündigung, weil ich finde es einfach charmant. Es ist einfach, ein geiles System, ein cooler Hauptcharakter, was willst du mehr? Ja. Also ich habe da auch richtig Lust drauf. Das Einzige, was ich gehört habe, was mich so ein bisschen hat stocken lassen, war, dass so ein paar von diesen Aufgaben wohl so ein bisschen ungelenkt designt sind. Also, dass so wohl gewisse, sag ich mal, in Anführungszeichen, Quest-Items so gut versteckt sind, dass du halt so megamäßig alles durchsuchen musst, dass wohl hier und da so ein bisschen Frust aufkommen kann.
Das stimmt. Ding ist aber, dass du nicht alle Aufgaben erledigen musst, um halt Progression zu haben, um zum Beispiel zum nächsten Gebiet zu kommen. Also du, in der Regel, diese Quests, die du erwähnst, die kannst du immer eigentlich liegen lassen, weil sie als einzige dann übrig bleiben. Und du musst alle Quests machen, bis auf eine, um halt das nächste Gebiet zu erreichen.
Ah, okay. Na gut, das entkräftigt das ein bisschen.
Und die sind halt ein bisschen kniffliger. Die sind auch kniffliger designt, ganz bewusst, glaube ich auch. Aber wie gesagt, es hindert dich nicht, um halt Progression zu haben. Du musst halt nicht jeden Pixel durchsuchen, wie damals bei den Adventure-Spielen, um halt irgendwie das Ende zu sehen. Und deswegen, also ich kann mich sehr gut damit abfinden. Und ich finde es auch ganz interessant, weil ich dann nach dem Durchspielen habe ich die verschiedenen Gebiete dann auch noch mal mir angeguckt. Und im ersten Gebiet habe ich zumindest den ersten kniffligen, die letzte knifflige Aufgabe, die mir gefehlt hat, die habe ich dann auch noch mal gelöst. Und ich versuche das auch mit den restlichen Gebieten zu machen. Also ich finde das schon, finde das schon ganz gut, so wie sie das gemacht haben.
Geil. Okay, nee, werde ich mir auch angucken. Was ich mir auch angeguckt habe, nachdem du mir davon erzählt hast letztes Mal, ist Sayonara Wild Hearts. Und?
Ja, komm, mach's schnell. Mach's schnell, komm.
Ja, ich muss sagen, du hast es letztes Mal noch so nett gesagt, so, ey, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gehypt. Ich hoffe wirklich, dass du es magst. Und ich war so, ah, come on, du hast mir Control empfohlen. Control ist einfach mein Spiel des Jahres. Was soll schief gehen? Ich spiele Sayonara Wild Hearts und bin so, oh, okay.
Oh no.
Also, nein, ich hatte schon meinen Spaß. Also es ist nicht schlecht, das auf gar keinen Fall. Ich will jetzt gar nicht groß gegen deine Liebe anreden, was das Spiel angeht. Das ist schon schön präsentiert, die Mucke ist toll, ich finde den Style schick, also damit hast du überall recht. Mein Problem ist, glaube ich, ein bisschen, ich habe halt richtig Bock auf so Rhythmusspiele. Und wenn ich Rhythmusspiele haben will, dann brauche ich halt so einen gewissen, das muss knallen. Das muss auch, das Spielprinzip muss halt so richtig greifen. Ich muss das Gefühl haben, dass ich das unter Kontrolle habe. Dass, ne, wenn ein Beat kommt, dass ich weiß, wo ich sein muss, wie ich was steuere. Und bei Sayonara Wild Hearts ist es, finde ich zumindest, spielerisch so sehr schwammig. Dadurch, dass es so inszeniert ist, wie du ja auch gesagt hast, wie ein Musikvideo stellenweise. Also da wird mehr Wert auf die Inszenierung gelegt. Die Kamera dreht sich um den Charakter, als darum, wie es denn letztendlich gespielt wird. Und ich muss sagen, dieser Kern als Rhythmusspiel, der hat sich mir stellenweise gar nicht so hundertprozentig erschlossen, außer dass halt Items so gelegt sind oder diese Sammel-Items so gelegt sind, dass sie halt, ja, dir einen gewissen Rhythmus vorgeben. Aber du hast es ja jetzt nicht so wie bei Thumper oder sowas, dass du gewisse Aktionen im Rhythmus der Musik genau machen musst. Oder wie bei Amplitude, dass du halt auf verschiedene Spuren springen musst, sondern du bewegst dich ja frei. Das finde ich stellenweise ein bisschen schwer, gerade dann, wenn sich so die Kamera dreht. Ich hatte das immer in diesen Abschnitten, wo du auf so einer Karte fliegst, wie auf so einem, weiß ich nicht, Hoverboard oder sowas, und sich dann die Kamera so wegdreht und um den Charakter dreht, dass ich überhaupt gar keine Orientierung mehr hatte. Und gerade wenn man dann versucht, die Scores oder die Punkte zu verbessern, dass du manchmal das Gefühl hast, okay, das Spiel gibt mir gar nicht die richtige Chance. Also ich muss es einfach auswendig lernen, um grob zu wissen, wie ich mich positionieren muss. Das war so, ja, ist so ein bisschen das, was mich genervt hat tatsächlich, obwohl das auch fast zweitrangig ist, weil die Präsentation halt so schick ist und weil es ja schon auch Spaß macht, einfach dem Ganzen zuzuschauen. Aber das war so das, was mir so letztendlich die totale Liebe verwehrt hat, dass ich einfach das Gefühl hatte, okay, es ist schön anzuschauen, aber spielerisch hat es mich irgendwie nicht so richtig reingezogen, leider.
Ja, man muss aber auch fair, also das muss ich fairerweise dem Spiel auch noch anrechnen oder einfach sagen, dass das einfach kein, das Spiel ist kein klassisches Rhythmusspiel. Also beziehungsweise möchte es kein klassisches Rhythmusspiel sein. Es hat Versatzstücke eines Rhythmusspiels, aber es ist stellenweise auch ein Shooter. Es ist stellenweise auch ein schon fast so ein kleines Rätselspiel. Und an sich, so das große Label, das dieses Spiel trägt, es ist ein spielbares Popalbum. Und mit diesem Ansatz bin ich auch an das Spiel gegangen und habe auch gar nicht großartig erwartet, dass ich ja so eine Art Thumper habe oder irgendeine andere Art von Rhythmusspiel. Ich habe das letztens verglichen mit Res und das kommt dem Ganzen schon am nächsten, finde ich. Das ist so eine musikalische Erfahrung, die du hast. Es versucht dich so in eine ganz bestimmte Bubble zu ziehen. Nicht die Bubble, die du mit Thumper hast, die versuchen dich halt wirklich in so ein hundertprozentigen Flow reinzuziehen, wo du halt nichts mehr anderes siehst. Du bist einfach nur da, du hast deine Strecke und du versuchst, die richtigen Tasten zu drücken. Und bei Sayonara ist das so, dass du, ja, dass du viel mehr so das Zusammenspiel mit Musik, mit den Stories, mit diesen Mikro-Stories, die da passieren und auch diese Progression, die du hast, dass du halt, das ist schon fast so ein Track. Also es ist halt wirklich ein Album einfach, das du spielst und versucht nochmal so kleine Subgeschichten zu erzählen. Und das fand ich irgendwie super charmant. Ich hatte nicht den großartigen Anspruch, dass ich da jetzt das krasse Rhythmusspiel spiele, sondern habe mich viel mehr darüber gefreut, dass das Spiel versucht, mich immer mal wieder so ein bisschen zu überraschen mit jedem neuen Track. Nicht nur mit den eigentlichen Tracks, die stellenweise auch andere Atmosphären haben, sondern auch spielerisch, dass du auch wenn ich jetzt nicht so viel spoilern will, aber du hast da beispielsweise auch so eine VR-Sektion, die halt komplett auch sich abhebt gegenüber den anderen Stages oder den anderen Tracks, die du da halt auch spielst. Und das hat mir einfach eine echt gute Zeit bereitet, weil ich habe das Spiel gekauft, weil ich es interessant und schön fand. Und ich habe es gespielt und ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen habe. Und das fand ich einfach schön, dass ich das heutzutage immer noch kriegen kann. Ein Spiel spielen, ohne zu wissen, was mich erwartet, dass mich überrascht und dass mich obendrein dann auch noch ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise berührt. Und das hat das irgendwie geschafft. Deswegen fand ich es so toll.
Ja, also auch die Abwechslung und so, da hast du absolut recht. Also klar, das macht schon viel in der kurzen Spielzeit auch, die es dir eigentlich ja nur gibt. Also ich weiß gar nicht, in 2 Stunden oder so war ich, glaube ich, durch. Kommt das hin? Ich glaube schon. Also das stimmt. Der Vergleich mit Res ist eigentlich auch ein guter, weil da ist es ja auch nicht so, dass deine Aktionen mit der Musik getimed werden müssen. Aber was Res, finde ich, zumindest viel besser macht, ist, dass zumindest alles im Spiel trotzdem der Musik gehorcht. Also du markierst ja deine Gegner und die Schüsse treffen dann auf die Gegner, wenn es halt zum Beat passt. Mhm. Und das habe ich halt bei Sayonara Wild Hearts vermisst. Also ich habe das Gefühl, die Musik ist so ein Hintergrundelement, die natürlich super wichtig ist, also gerade für die Inszenierung. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Spiel an sich viel zu losgelöst ist davon. Und das finde ich halt so schade. Ich habe das Gefühl, wenn sie mich da noch ein bisschen mehr reingesogen hätten, würde das einfach alles noch viel geiler ineinander greifen. Und ein Punkt, den ich auch so ein bisschen, also den ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist so diese ganze Geschichte, die mich jetzt persönlich relativ kalt gelassen hat, weil gefühlt sie wirklich einen elementaren Bestandteil wirklich nur am Anfang oder am Ende hatte. Und dazwischen war halt der Weg bis dahin. Oder? Also da habe ich zumindest, vielleicht habe ich sie auch nicht verstanden, kann gut sein, aber ich fand, da war relativ wenig an Geschichte sogar, da hatte ich so ein bisschen mehr gehofft.
Naja, natürlich hast du jetzt keine klassische Geschichte, in dem dir halt eine bestimmte Narrative gehorcht, du musst da natürlich ein bisschen interpretieren, aber ist, glaube ich, jedem so selbst ein bisschen überlassen, was man daraus ziehen kann und ich fand, dass du hier und da auf jeden Fall Elemente hattest, wo du halt durchaus die Intention des Entwicklers halt erfahren hast oder mitbekommen hast. Hört sich jetzt mega arzi-fazi an, aber ist es vielleicht auch ein bisschen.
Ein bisschen.
Aber ich find's trotzdem, ich fand's echt ganz schön und natürlich hast du vollkommen recht, was diesen Raz-Vergleich angeht, aber man muss auch dazu sagen, das Spiel kostet 12 Euro und wurde von 2 Leuten entwickelt. Und deswegen verzeih ich das denen dann auch, wenn man jetzt nicht zu 100% diese Beat-Dynamik hat, wie jetzt ein Tetris-Effekt oder ein Res. Ist halt ein kleines, schnuckliges Spiel, das halt versucht, so ein bisschen was mit Musik zu machen und hier und da gameplaymäßig jetzt ein paar Akzente zu setzen. Aber wird natürlich jetzt nicht das Überspiel sein, in dem man in 10 Jahren noch drüber spricht. Ich fand's einfach schön. Ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und das kann ich auf jeden Fall nicht zu jedem Spiel sagen, das ich dieses Jahr gespielt habe. Und allein dafür wollte ich's auf jeden Fall noch mal erwähnt haben. Hört nicht auf Sebastian. Kauft euch Sayonara. Das ist richtig toll.
Na, eigentlich wollte ich es gerade noch ein bisschen relativieren, indem ich halt sage, so, ey, für den Preis ist es halt vollkommen okay. Ich hatte eine gute Zeit. Ich habe auch gleich, nachdem ich es durchgespielt habe, nochmal gespielt, um halt zu gucken, okay, wie kann ich mich verbessern? Habe ich vielleicht beim Anfang was nicht verstanden? Der Moment kam halt da nicht so ganz, aber trotzdem hatte ich auch eine gute Zeit. Und ich bereue es auch nicht, das Geld auszugeben. Und ich danke dir trotzdem für die Empfehlung. Aber ja, es hat jetzt nicht die gleiche große Liebe ausgelöst wie jetzt bei dir. Aber ey, das ist halt manchmal so, ist halt subjektiv. Aber nee, wie gesagt, ist auf gar keinen Fall ein Fehlkauf.
Die nächste Empfehlung sitzt. Last of Us soll ganz gut sein.
Soll ich damit weitermachen?
Musst du nicht. Ich glaube, die Leute, die uns zuhören, die haben schon super viel dazu mitbekommen. Du hast ja auch super viel zu erzählen. Also sowohl bei Game 2 genau. als auch bei uns bei Rocket Beans im Game Talk. Ist, glaube ich, ganz gut, das Spiel. Also kannst du ja in ein, zwei Sätzen noch mal ganz kurz rekapitulieren.
Ja, genau. Ich will nicht so lange drum rumfaseln. Also ich einfach vielleicht die Sachen, die mich am krassesten beeindruckt haben. Einmal, die Charaktere haben mich halt wieder richtig doll gekriegt. Ich war eigentlich einer Fortsetzung so ein bisschen kritisch eingestellt, weil ich musste nicht unbedingt eine Fortsetzung von der Geschichte von Last of Us haben. Aber schon alleine in diesem ersten Ding, was wir gespielt haben, Ellie und ihre Freundin Dina zu sehen, wie sie halt interagieren, wie sich da so eine Romantik entwickelt und auch so ein Knistern, ist einfach fucking unglaublich. Also das kriegt halt wirklich nur Naughty Dog, naja, vielleicht nicht nur, aber sehr, sehr gut. Naughty Dog kriegt es aber sehr, sehr gut hin. Und da merkt man halt einfach, okay, das macht Bock und du willst alles darüber erfahren. Also das haben sie super gemacht. Was ich dann noch erstaunlich fand, war so dieser ganze Gewaltgrad, wie es dargestellt wurde, weil das halt nicht so ein, sag ich mal, selbstverherrlichender Zweck ist, einfach nur als Spektakel fließt das Blut und platzen Köpfe, sondern die Gegner reagieren aufeinander. Wenn du einen Gegner ausschaltest und irgendwo liegen lässt und du dann weiterschleichst, dann hörst du halt irgendwann, wie Leute diese Leiche entdecken, hinlaufen und sagen den Namen von der Person, die du gerade getötet hast, sei es ein, weiß ich nicht, Alex, oh mein Gott, sie haben Alex getötet oder sowas. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich so richtig ertappt gefühlt und war so, was, der hat einen Namen? Wie, was? Und du fühlst dich halt direkt schlecht und dann gibt's auch noch Hunde, die diese Gegner begleiten und wenn du so einen Hund dann im Nahkampf töten musst, das geht dir eigentlich, also es geht dir direkt unglaublich an die Nieren. Nicht nur, weil die Art und Weise, wie du dann den Hund umbringst, extrem brutal ist und einfach fies ist, weil du dann den Hund halt noch jaulen hörst und du ja eigentlich auch weißt, so, dass der Hund nicht unbedingt einem freien Willen folgt, sondern halt diesem Gegner halt. Aber auch wie der Gegner dann wiederum darauf reagiert, dass sein Hund getötet wurde und auch wieder rumschreit, ist es einfach, das geht einem unglaublich an die Nieren. Und ich hatte das bei einem Spiel wirklich selten. Und gerade jetzt im Vergleich zu Ghost Recon, da reagieren dann die Gegner halt auch, wie es halt in so einem Stealth-Game ja ist, wenn ein Gegner ausgeschaltet wurde. Aber da kommt dann sowas wie, oh, they killed Tango Number 3. Und dann merke ich sofort, okay, fuck you, Mann, das geht mir überhaupt nicht an die Nieren. Aber dann Last of Us 2 ist halt so ein, das war einfach ein richtiger emotionaler Tiefschlag. Und ich glaube, dazu soll es das gewesen sein. Das waren einfach so die zwei Dinge, die mich krass beeindruckt haben. Spielerisch ist es sauber, grafisch ist es wunderschön. Wird gut.
Okay. Ich habe ja auch deine Berichterstattung gesehen und das sind auch die Punkte, also als du die da erwähnt hast oder als ihr die da erwähnt habt, meine Güte, also da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Freue ich mich sehr, weil sie einfach dadurch auch wieder was Neues versuchen und was Neues in diesen typischen Action-Adventure-Shooter-Genre damit einbringen. Und wenn sie dir ein schlechtes Gewissen machen, dass du einen Bodycount von 300 am Ende eines Spiels hast, das finde ich interessant und spannend. Das finde ich sehr, 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 sehr cool und freue mich sehr, wie sie das dann am Ende umsetzen werden oder zu sehen, wie sie das am Ende umsetzen werden.
Genau, das ist ein guter Punkt, den ich vielleicht auch noch gar nicht so oft erwähnt habe. Deshalb sage ich es jetzt hier nochmal. Wir hatten zu Beginn eine Präsentation von Neil Druckmann, dem Game Director, und der hat auch gesagt, ist natürlich auch eine Marketingphrase, sind wir ganz ehrlich, aber er hat halt gesagt, die Geschichte, die sie da jetzt erzählen wollen, geht so nur in einem Videospiel. Ist eine Phrase, ist gedroschen, aber wo ich dann drüber nachgedacht habe, okay, dann muss es ja irgendwas sein mit, du hinterfragst letztendlich deine Taten. Und darauf bin ich halt genau gespannt. Das, was du gerade gesagt hast, wenn sie da wirklich einen Twist finden, irgendeinen Weg, wie sie dir nachher fucking unter die Haut gehen, weil das hat man im Storyverlauf, was wir jetzt gespielt haben, auch schon gesehen, im letzten Trailer auch. Es ist beim Anfang so, dass Ellie sich erstmal in Sicherheit wiegt, dass sie in der Stadt ist, in der Gesellschaft, mit ganz vielen Menschen um sich rum, dass es ihr eigentlich gut geht, dass sie sich verliebt. Und irgendwann im Laufe des Spiels gibt's halt den bösen Bruch und Ellie ist auf einem Rachefeldzug und ist halt einfach kaltblütig am Töten von diesen Leuten, was dir schon während dem Spielen an die Nieren geht. Und ich bin halt einfach so, okay, wie wird es sein? Wird es nachher so sein, wir spielen diesen Rachefeldzug nach, werden nachher selber kaltblütig, nehmen das gar nicht mehr wahr, dass die NPCs halt Namen haben, wir gewöhnen uns an den Gewaltgrad und dann zum Schluss gibt's noch mal so einen Tiefschlag, wo dir halt alle deine Taten vorgeworfen werden und das kann halt einfach, das kann fantastisch werden und darauf, ich bin einfach gespannt. Ich hoffe, dass da so ein richtig krasser Knall am Ende auf uns wartet und bin da ganz guter Dinge. Ja.
Geil. Hui. Mal gucken, ein kleiner Blick auf die Uhr. Ja, okay, wir sind bei über eine Stunde schon. Deswegen, ich will's. Ich,
ja. Ja. Komm, das kleine Update, oder? Kannst du noch bringen.
Na gut. Oder?
Ja, komm, hau raus.
Na gut, und zwar habe ich ein kleines Spiel noch gespielt. Das soll es übrigens zu Last of Us 2 gewesen sein.
Guck, ja, wir reden nicht mehr über das kleine Spiel Last of Us 2.
Und zwar ein kleines Spiel namens Sky Children of Light. Das kommt vielleicht den ein oder anderen bekannt vor. Das haben wir vor ein paar Monaten schon hier bei ABXO besprochen. Damals noch in der Beta und jetzt ist es rausgekommen. Und zwar für iOS-Geräte und ich glaube bei für Android-Geräte Geräten ist das in der Beta. Ist das ein Nachfolgespiel von That Game Company oder das neue Spiel von That Game Company, die Journey, Flower und hast du nicht gesehen gemacht haben. Und damals habe ich es in der Beta gespielt und ich fand es ganz gut, habe ich aber ehrlich gesagt nicht zu 100% gerafft. Ich wusste nur, dass du halt noch dein kleines Männchen hast und du musst halt losziehen und du hast dein großes Ziel vor Augen, das ist Eden. Das ist das Äquivalent zu diesem Turm oder zu diesem Palast oder zu diesem Berg oder was auch immer, dass du bei Journey angesteuert hast, dass du auch ganz zu Beginn siehst und du musst dann los. Der Vergleich zu Journey ist auch relativ gut und schlüssig, weil du genauso wie bei Journey versuchst, verschiedene Bereiche zu durchgehen. Du wirst neue Freunde kennenlernen oder neue Spieler, die auch auf dieser Reise sich begeben und versuchen, diesen Punkt Eden zu entdecken und zu erreichen. Der Vergleich zu Journey hinkt aber auch ein klein wenig, weil Journey an sich einfach nur ein 2-Stunden-Spiel ist. Und Sky, das habe ich erst jetzt so richtig gerafft, ist halt ein waschechtes Service-Game. Du hast dein Game Pass, du hast deine Microtransactions zum Teil, da will ich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Du hast, nochmal ganz kurz zum Spiel, du hast so 5 verschiedene Gebiete. Und jedes Gebiet gibt dir neue Fähigkeiten. Das bedeutet, du hast in jedem Gebiet hast du so Geister, die du finden kannst. Das sind so Spirits, die quasi so eine alte Bevölkerung darstellen. Und die sind überall in diesen Bereichen versteckt. Und sobald du ein Spirit entdeckt hast, bekommst du einen neuen Emote, also so eine neue, einen neuen Ausdruck. Und obendrein bekommst du noch mal extra Punkte für dein Cape. Du kannst dein Cape auch noch mal aufleveln. Das ist das Äquivalent zum Schal von Journey. Das bedeutet einfach nur, je stärker dein Cape ist, desto höher und weiter kannst du fliegen. Und diese Geister ermöglichen es dir auch dann, neue Items zu erhalten oder wie gesagt, neue Ausdrücke zu erhalten. Und im Grunde versuchst du einfach nur, du könntest auch straight einfach durchlaufen und dieses Gebiet im Grunde ignorieren. Aber das Ziel ist, diese Gebiete halt immer und immer wieder stellenweise zu spielen, diese Geister zu finden. Du kannst bestimmte Bereiche in diesen Gebieten nur auch mit Freunden entdecken. Und Freunde ist auch sehr interessantes Konzept in Sky, weil du nicht einfach, wir könnten uns zum Beispiel verabreden und spielen. Aber in Sky ist es zum Beispiel auch so, dass du fremde Leuten, du siehst irgendwelche Schemen, also wie in Dark Souls oder halt auch bei Journey stellenweise, da waren es keine Schemen, sondern echte körperliche Spieler in Anführungsstrichen. Und diese Schemen in Sky kannst du antippen, kannst sie begrüßen und du kannst dann quasi eine Kerze denen geben. Und die Kerzen, das ist quasi eine Währung. Du findest halt Kerzenwachs und du hast dann, irgendwann hast du genügend Wachs gesammelt, um eine Kerze zu bekommen. Und diese Kerze kannst du deinem Mitspieler geben oder diesen Schema, diese Schemen. Und wenn dein Spieler oder dein Gegenspieler das annimmt, seid ihr Freunde, du siehst aber nicht seinen Nickname, sondern du gibst ihm einen Nickname. Und dann siehst du halt immer genau, das hatte ich mal erwähnt. Und dann kann er dich zum Beispiel so an die Hand nehmen, wenn er halt ein relativ erfahrener Spieler ist und kann dich in bestimmte Bereiche nochmal lotsen. Er kann dich in Bereiche nochmal bringen, die halt nur zu zweit erkundbar sind und sich nur bestimmten Spielern öffnen, die halt eine gewisse Zahl haben, also so kleine Instanzen schon fast. Und ich hatte das große Glück, als ich das mal angemacht habe, dass ich mir gedacht habe, ja komm, ich will es halt nochmal probieren. Und dann habe ich jemanden getroffen, den ich nicht kannte, der mir halt so eine Kerze angeboten hat, die ich angenommen habe. Und der hat mich an die Hand genommen und der hat mir halt richtig geile Gegenden einfach gezeigt. Und mir dann nochmal, der hat mich quasi komplett durch das erste Gebiet geführt und mir dann nochmal gezeigt, was es so alles gibt und so. Und was ich nicht wusste, du kannst in Sky auch chatten, aber auch nur, wenn du mit dem jeweiligen Spieler befreundet bist und auch nur, wenn du dich auf eine Bank hinsetzt. Es gibt so verschiedene Sitzmöglichkeiten. Und wenn ihr euch beide hinsetzt, könnt ihr dann anfangen, halt den Chat-Modus zu aktivieren und miteinander zu labern. Und ich hatte halt jemanden aus den USA, wo es gerade halt Mittag war und bei mir war es halt mitten in der Nacht. Und da hat mir halt ein bisschen erzählt, warum er das spielt und was man da so alles machen kann. Und dann haben wir uns halt zum nächsten Spielen verabredet am nächsten Tag. Und das hatte ich bisher bei keinem anderen Spiel. Wenn ich halt Multiplayer gespielt habe, dann war das halt immer nur mit Freunden, aber mit komplett Fremden. Das war halt echt, das war eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Dann hast du, ich habe kurz diesen Game Pass noch erwähnt. Und den kannst du nochmal, den habe ich mir auch tatsächlich gekauft für 10 Euro. Nicht, ist nicht super günstig für ein Mobile-Spiel, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und dieser Battle Pass ermöglicht es dir nochmal, dass du nochmal zusätzliche Spirits finden kannst. Du kannst zusätzliche Items finden, so kosmetische Items, wie zum Beispiel so ein Umhang oder ein bestimmtes Musikinstrument. Du findest Notenblätter und kannst Musik spielen. Und wenn du halt genügend Leute um dich rum hast, da könnt ihr halt theoretisch so ein eigenes kleines Konzert spielen. Und das habe ich ausprobiert und das hält mich gerade so an der Stange und ich finde das echt richtig schön, weil das ein Spiel ist, das dir einfach positive Vibes gibt. Es ist komplett um dieses Konzept Positivität designt, von Anfang bis zum Ende. Und das macht echt so viel, es macht so viel Laune. Ich habe in letzter Zeit echt relativ wenig gespielt, so Goose Game war so das Einzige, was ich ein bisschen gespielt habe. Aber wenn ich was anderes gespielt habe, dann war es Sky. Das Problem ist halt nur, das haben wir auch schon vor Monaten erzählt, das gibt's halt gerade nur auf dem Smartphone und du ertappst dich immer wieder dabei, wie du dir denkst, oh mein Gott, ich will das halt für die Switch oder eventuell auch für Konsolen spielen, weil das stellenweise auch so schön aussieht. Es sieht so gut aus, aber es flimmert und die Framerate bricht stellenweise ein und dann denkst du, ja, fuck.
Mal so eine Frage, kannst du das nicht eigentlich mit Tablet oder Apple TV oder sowas auch auf größeren Bildschirmen theoretisch spielen und dann mit einem PlayStation-Controller oder sowas
verbinden? Kannst du theoretisch auch, aber dann
das wird's wahrscheinlich ein bisschen.
Das würde es ein bisschen relativieren, aber du hast natürlich immer noch die Problematik, dass die Hardware nicht ganz so mega stark ist, dass du stellenweise auch enorm viel Akku einbüßt. Also Sky ist ein richtiger Akkufresser. Was es ein bisschen problematisch machst, wenn du unterwegs spielen möchtest. Aber ich habe diese 10 Euro bezahlt und ich bereue keinen einzigen Cent. Das macht einfach echt viel, echt viel Laune. Und es gibt nur noch eine absolute Premium-Währung, die Herzen, das sind Herzen. Und mit diesen Herzen kannst du dir halt neue Gegenstände kaufen, wie zum Beispiel Umhänge und so ein Kram. Aber diese Herzen, die kannst du dir nicht mit Geld kaufen. Das ist halt eine Premium-Premium-Währung. Die kannst du nur bekommen, wenn du dich mit Leuten befreundest und sie dir Herzen schicken. Also dir so einen Gruß schicken und das ist gleichzusetzen mit Herzen.
Okay.
Und das finde ich auch richtig geil. Es ist halt einfach es ist keine Abzocke. Du kannst dir diese Kerzen kaufen, was ich nicht ein einziges Mal machen musste. Ich habe mich auch nie genötigt gefühlt, weil wenn du das Spiel spielst, findest du halt so viel Wachs, dass du halt immer wieder Kerzen dir genügend ansammeln kannst. Und deswegen, es ist halt fair designed, es ist schön, es erzählt eine süße Geschichte. Ich kann es halt echt nur jedem ans Herz legen. Ich habe das Gefühl, dass das so komplett unter den Radar läuft. Und denk an meine Worte, es wird irgendwann für Konsole kommen. Und dann wirst du es bei den großen Seiten lesen. Es ist das schönste Spiel und überhaupt. Mark my words. Sky ist traumhaft.
Ich habe gerade mal geguckt, also im Apple Store hat es auch 29.700 Bewertungen. Also ganz unterm Radar fliegt es nicht. Aber es stimmt schon, ich habe so auch im reinen Diskurs so auch noch nicht viel davon gehört. Also, ja, ich habe es auch einmal ganz kurz angespielt gehabt, nachdem es rausgekommen ist. Habe aber wirklich direkt nach diesem Einleitungsstück aufgehört, weil mich einfach die Steuerung nicht zufriedengestellt hat. Irgendwie wollte ich das nicht. Da hat sich noch ein bisschen was gegen gewehrt. Aber ich habe es immer noch auf dem Handy und ich glaube, ich werde es nochmal probieren. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Das, was ich noch nicht so ganz verstehe, dass du halt Gebiete nochmal durchläufst. Das klingt im ersten Moment für mich relativ langweilig, weil ich mir halt das Gameplay ja trotzdem wie bei Journey vorstelle. Außer, dass du halt ja neue Dinge anscheinend entdecken kannst.
Genau,
das ist so der Teil, den ich verstehe.
Im Laufe des Spiels hast du ja, wie gesagt, du findest diese Spirits und dann findest du so kleine Engel. Und diese Engel, die ermöglichen es dir, oder die geben dir quasi Erfahrungspunkte, in Anführungsstrichen auch nur. Und wenn du halt eine bestimmte Anzahl von Engeln findest, dann erweitert sich quasi dein Cape. Und du kannst halt höher fliegen, kannst es dir im Gröbsten, kannst es dir so vorstellen wie ein Metroidvania. Wenn du halt genügend Gebiete durchgespielt hast und genügend Engel gefunden hast, hast du halt ein relativ gut aufgeleveltes Cape. Und dann kannst du zum ersten Gebiet nochmal zurück und dann kannst du halt nochmal Bereiche entdecken, die du vorher nicht sehen konntest. Und dadurch kannst du halt neue Spirits entdecken, du kannst dadurch dann auch neue Emotes bekommen, neue Ausdrücke und so weiter und so fort. Das Ding ist einfach nur so ein Feel-Good-Spiel. Am besten spielt man das mit jemandem, sei es Freund oder sei es Fremder, den du begegnest und der dich einfach so an die Hand nimmt und versucht, dir eine gute Zeit zu bescheren. Und es gibt auch so ein paar kleine Missionen, die man auch am besten zu zweit bewältigt. Da hast du zum Beispiel so ein Gebiet, wo es halt ständig regnet. Und dieser Regen, der schadet dir halt. Du darfst halt nicht direkt im Regen stehen, sondern musst halt immer versuchen, unter einem Blatt oder unter einem Baum zu stehen und durch dieses Level zu gehen. Und da musst du halt so einem Spirit, musst du so einen bestimmten Pfad entlang führen, weil er halt nicht selber laufen kann. Das ist nur so eine Energiekugel. Und diese Kugel muss sich halt dann in so eine Art Entität formen. Und um das zu gewährleisten, musst du diese Kugel halt entlang hangeln, so einen bestimmten Weg. Und dann machst du das am besten mit ein paar anderen Leuten, die das auch gerade machen, diese Mission. Und sie quasi so den Weg weisen und dir so einen sicheren, so eine richtige Route aufzeigen. Und dann gehst du halt entlang und dann findest du halt den Spirit und dann bekommst du einen neuen Emote und dann freut ihr euch zusammen und zündet ein Feuerwerk und dann tanzt ihr. Ach, es ist schön. Es ist jetzt nicht das AAA-Spiel, aber ich mag sehr, sehr gerne, was für ein Ansatz That Game Company mit dem Spiel fährt.
Cool. Ey, das macht echt Lust aufs Spiel. Ich muss mir das echt noch mal ein bisschen ausführlicher, glaube ich, angucken, weil ich liebe eigentlich That Game Company Spiele, aber bis jetzt habe ich mich da noch nicht so richtig drauf einlassen können. Aber es klingt gut.
Disclaimer, es könnte eventuell für dich so ein zweites Sayonara sein. Es ist nicht perfekt. Es ist eventuell auch sehr, sehr nervig, was die Steuerung angeht. Wie vorsichtig
du jetzt immer bist. Nein. Empfehl mir weiter Spiele. Ich liebe es, wenn du mir Spiele
empfiehlst. Ich bin mir nicht sicher.
Auch wenn du mir hypst. Doch, das ist okay. Hau raus. Ich finde es, doch. Keine Angst haben vor Empfehlungen. Deshalb sind wir doch hier, oder? Wir wollen uns von guten Spielen erzählen. Und unsere Meinungen sind subjektiv. Da kann auch mal was auseinandergehen. Aber ich mag eigentlich deine Empfehlung.
Das ist nett.
Ja. Gut. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier mal langsam dicht, weil es jetzt schon doch ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich geplant haben. Mhm. Aber es war auch sehr interessant. Ich fand, es war gut. Ich sag, unser Podcast war gut. Mhm. Kann man auch mal sagen.
Du bist auch nicht derjenige, der diese Episode schneidet.
Das ist korrekt. Viel Spaß, Elias. Du wirst es wunderbar machen. Mhm. Schneid alles raus, was ich Dummes gesagt habe. Danke. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Wie immer die Erinnerung, wenn ihr den Podcast mögt, dann unterstützt uns doch, und das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr uns Bewertungen gebt, zum Beispiel bei iTunes. Das hilft uns, weil dann der Podcast so ein bisschen sichtbarer für alle ist. Also wenn der euch gefallen hat, dann bitte immer dahin. Und wie so oft üblich werde ich jetzt noch eine Bewertung vorlesen, die ich jetzt gerade noch raussuche. Multitasking ist total mein Ding. Das wird gleich richtig super. Ich finde es auch gut, dass du einfach nichts sagst.
Ganz so schön alleine abfahren, die Nummer.
So, ich habe jetzt natürlich auch schon eine Bewertung offen. Und zwar Skyline GTR 35 schreibt, super Podcast. Ohne Mist, ich lese immer die erste Bewertung vor. Wenn die negativ ist, auch die lese ich vor.
Ja, natürlich.
Ja, also nur Freunde, auch wenn ihr uns negativ bewerten wollt, nee, lasst es. Positiv bitte. Also, super Podcast, 5 Sterne, wichtig. Der Podcast ist wirklich sehr cool und ich finde die beiden Hosts auch sehr angenehm. Ich finde auch, dass man deutlich erkennt, dass ihre Leidenschaft für Games wirklich riesig ist. Und jetzt pass auf. Muss aber sagen, jetzt kommt die Kritik, wir sind auch für Kritik offen, muss aber sagen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass der rote Faden ein wenig dem von Kotaku Splitscreen entspricht, was nicht weiter schlimm ist, da das wohl einer der besseren Gaming-Podcasts ist. Kann ich gleich schon mal sagen, derzeit folgen wir keinem roten Faden von Kotaku Splitscreen, weil die haben gerade gar keine News gehabt.
Ist das
aber
so?
Aber er hat natürlich, ja, in den letzten 2 Folgen, glaube ich, weil Jason Schreier jetzt auf
wieder auch sofort Bescheid weiß, was abgeht.
Natürlich, wir müssen nicht darüber lügen, dass wir den nicht auch hören.
Na klar.
Der ist gut, klar. Kann man sich schon mal geben. Und letzter Block, ich würde mich auch freuen, wenn es mal wieder Sonderfolgen geben würde. Oh, vor allem eine der ersten mit der Gaming-Musik war mega cool.
Ja. Ich kann sagen, und ich bin auch nicht mir zu schade, das jetzt hier zu erwähnen und mir dadurch einen gewissen Druck aufzuhalsen, aber ich arbeite tatsächlich gerade an einer Special-Folge für ABX und B-Side. Und vielleicht, mit ein bisschen Glück, kommt die sogar noch dieses Jahr.
Und enthyped. Ja, ist so gut.
Ja, das plan ich tatsächlich für Dezember.
Cool. Nee, das ist doch super. Ja, man muss halt dazu sagen, diese Sonderfolgen sind stellenweise wirklich recht aufwendig. Und wir haben ja auch noch einen Vollzeitjob nebenbei, das macht es einfach nicht so easy. Aber Ja, wir haben ja auch Bock. Wir würden ja auch gerne mehr machen. Wir versuchen. Wir versuchen da nachzulegen. Gut, dass wir das vorgelesen haben. Druck ist gut.
Vielen, vielen Dank.
Ja, das war super. Ja, hast du noch was?
Nee. Deswegen danke dir, Sebastian, für diese tolle Abmoderation. Vielen Dank, liebe Leute da draußen. Ihr habt alles Wichtige erfahren. Schreibt uns Bewertungen, schreibt uns unter dem Hashtag ABXO oder @ABXO_TV. Da könnt ihr uns natürlich auch erreichen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwelche Kritik habt, irgendwelche Vorschläge, wir sind für alles offen. Wir sagen aber jetzt erst einmal Tschüss. Macht's gut und bis zum nächsten Mal zur 20. kleine Jubiläumsausgabe. Wow. Sebastian wird sich was richtig Krasses dafür überlegen.
Du Arsch. Erst mach du mal deine Sonderfolge fertig. Mach mal deine Sonderfolge. Ich finde, zum 20. Jubiläum kann man auch schon mal eine Sonderfolge fertig machen. Ilias.
Ja, machen wir Schluss jetzt.
Ich zieh dich mit in den Abgrund.
Tschüss.
Tschüss.